Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Wie es bereits angekündigt war, ich bin heute das erste Mal, stehe heute das erste Mal vor euch, aber ich bin das zweite Mal schon hier. Es war im Mai, wo ich die Gemeinde hier das erste Mal besucht habe und euer Prediger, Bruder Schüle, hat mich angerufen vor kurzem, hat gesagt, könntest du nicht am 2. Januar die Predigt halten in Bamberg? Und ich habe zugesagt und somit bin ich heute hier. Ich möchte mich bedanken für das schöne Lied und auch für diese lehrreiche Kindergeschichte. Ehrlichkeit ist wirklich ein wunderschöner Charakterzug, der Menschen und gerade junge Menschen kleidet und auszeichnet. Und Ehrlichkeit wird immer letztendlich den Sieg behalten, auch wenn es am Anfang oftmals so ausschaut, als ob man Nachteile dadurch hätte. Aber am Ende wird die Sache immer gut ausgehen. Ich habe euch heute zu Beginn gleich mal eine Frage mitgebracht. Wer war in seinem Leben von euch schon mal in einer Situation, in der er keinen Ausweg mehr sah? Darf ich mal die Hände sehen? Ich muss mich auch dazu melden. Ah, es sind doch etliche. Wonach sehnt man sich denn in solch einer Situation? Nach einer Lösung, genau. Nach was noch? Dass jemand eingreift. Beistand von Menschenseite, ja, ganz wichtig. Dass man sich nicht allein fühlt. Auch wenn es vielleicht momentan auch keine Lösung gibt. Aber ich weiß, es ist einer an meiner Seite, der mitträgt. Ich habe mir hier einige Punkte aufgeschrieben. Zu dem, was ihr schon gesagt habt. Ich sehne mich nach Hilfe. Nach Rettung, nach Befreiung, nach Erlösung, nach Beistand, nach Ermutigung, nach Trost. Fallen euch Personen in der Bibel ein, die auch in einer ausweglosen Situation waren? Ob jetzt im Alten oder auch im Neuen Testament. Fällt da spontan jemand ein? Bitte nochmal laut. Ja, das Volk Israel, als ganzes Volk, als es vor dem Roten Meer stand, ja. Kein Ausweg. Bitte? Jona im Fisch, genau, auch momentan ausweglos. Hiob zum Beispiel, ja, ein ganz extremer Fall. Im Sturm, genau, ja. Ich habe mir auch ein paar Personen noch aufgeschrieben, zum Beispiel König David, der in vielen ausweglosen Situationen sich befand. Oder König Josaphat oder Daniel und seine drei Freunde, jeweils in ihrer Situation. Und im Neuen Testament zum Beispiel Paulus. Und gerade dieses Beispiel möchte ich ans Ende mal stellen. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass Paulus als Gefangener nach Rom gebracht werden sollte. Und dass auf der Fahrt nach Rom auch dann das Schiff in eine Situation kam, die für Paulus und auch für die gesamte Mannschaft, die sich auf dem Schiff befand, plötzlich ausweglos erschien. Wir lesen davon in Apostelgeschichte Kapitel 27 und ich lade euch dazu ein, das mal aufzuschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 27 und dort den Vers 20. Apostelgeschichte Kapitel 27 und dort der Vers 20. Es heißt dort, da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Was macht man in solch einer ausweglosen Situation? In solchen Situationen kommen sogar Ungläubige zu dem Schluss, jetzt hilft nur noch beten. Und sie klammern sich in dieser Situation an den letzten Strohhalm in ihrem Leben. Welchen Rat gibt uns die Bibel? Welchen Rat gibt die Bibel gottesfürchtigen Menschen, wenn sie in Situationen geraten, in denen ihnen kein Licht scheint? Wir haben gelesen in der Apostelgeschichte, da war weder Sonne noch Sterne. Da war es stockfinster. Da schien kein Licht mehr. Schlagen wir auf an den Text im Buch Jesaja, das wir in diesem Quartal auch studieren, Kapitel 50, und lesen dort miteinander den Vers 10. Jesaja Kapitel 50 und dort den Vers 10. Es heißt dort: Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der Stimme seines Knechts gehorcht, der im Finstern wandelt und dem kein Licht scheint? Der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. In diesem Text werden gottesfürchtigen Menschen zwei wichtige Anweisungen gegeben. Die erste Anweisung lautet: Wer im Finstern wandelt, der hoffe auf den Namen des Herrn. Warum hoffe er auf den Namen des Herrn? Wer ist dieser Herr und wie lautet sein Name? Im Buch Patriarchen und Propheten lesen wir auf Seite 135 über unseren Glaubensvater Abraham Folgendes: Als Melchisedek Abraham segnete, bestätigte er, dass Jahwe die Quelle seiner Kraft und der Urheber seines Sieges war. Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Es war nicht irgendein Name und auch nicht irgendein Herr, auch nicht irgendein Gott unter vielen Göttern, der Abraham gesegnet und ihm den Sieg über seine Feinde geschenkt hatte. Es war Jahwe, der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hatte. Auf ihn allein und auf seinen heiligen Namen sollen gottesfürchtige Menschen ihre Hoffnung und ihr Vertrauen setzen. Die zweite Anweisung, die uns in Jesaja Kapitel 50, Vers 10 gegeben wird, lautet: Der Gottesfürchtige verlasse sich auf seinen Gott. Hier heißt es nicht, der Gottesfürchtige verlasse sich auf Menschen wie Fürsten, Könige, Staatsmänner oder auch sonstige irdische Machthaber. Nein, hier steht, er verlasse sich auf seinen Gott. Die Warnung, sich nicht auf Menschen zu verlassen, finden wir in der Bibel an vielen Stellen. Und wir wollen einmal drei Textstellen miteinander aufschlagen und die Verse miteinander lesen. Die erste Textstelle finden wir in Psalm 33 in den Versen 16 und 17. Psalm 33, und wir lesen dort die Verse 16 und 17. Dort heißt es: Einem König hilft nicht seine große Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Rosse helfen auch nicht, da wäre man betrogen, und ihre große Stärke errettet nicht. Die zweite Textstelle finden wir in Jesaja Kapitel 31 in den Versen 1 und 3. Jesaja Kapitel 31 und dort die Verse 1 und 3. Weh denen, die hinabziehen nach Ägypten um Hilfe und sich verlassen auf Rosse und hoffen auf Wagen, weil ihrer viele sind, und auf Gespanne, weil sie sehr stark sind. Aber sie halten sich nicht zum Heiligen Israels und fragen nichts nach dem Herrn. Vers 3: Denn Ägypten ist Mensch und nicht Gott, und seine Rosse sind Fleisch und nicht Geist. Und der Herr wird seine Hand ausstrecken, sodass der Helfer strauchelt und der, dem geholfen wird, fällt und alle miteinander umkommen. Und die dritte Textstelle finden wir in Jeremia Kapitel 17 und dort die Verse 5 und 6. Jeremia Kapitel 17 und dort die Verse 5 und 6. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. König Salomo gibt uns darum im Buch der Sprüche im Kapitel 3 in den Versen 5 und 6 folgenden weisen Rat. Schlagen wir auf Sprüche Kapitel 5, Sprüche Kapitel 3 und dort lesen dort die Verse 5 und 6. Dort heißt es: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Durch König Salomo werden uns hier drei wichtige Ratschläge gegeben, die bei Beachtung mit einer großartigen Verheißung verbunden sind. Der erste Ratschlag lautet: Verlass dich auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Mit anderen Worten, sei nicht halbherzig, sondern lass dein Herz ungeteilt bei deinem Gott sein. Der zweite Ratschlag, den Salomo uns gibt, lautet: Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Du darfst und du sollst deinen Verstand gebrauchen. Dafür ist er dir von Gott, deinem Schöpfer, ja auch gegeben worden. Du sollst deinen Verstand aber letztendlich nicht zum Maßstab aller Dinge machen und meinen, du seist letztendlich klüger als der, der ihn dir gegeben hat. Warum wird uns Menschen diese Warnung gegeben? Weil unser Wissen, so wie Paulus es im 1. Korintherbrief Kapitel 13, Vers 9 zum Ausdruck bringt, nur Stückwerk ist. Das bedeutet, unser Wissen ist begrenzt. Wir haben in unserer menschlichen Dimension nicht alle Daten. Und weil wir nicht alle Daten haben, kommen wir am Ende auch oftmals zu falschen Ergebnissen. Es ist wie in der Mathematik. Bei der Bearbeitung einer Mathematikaufgabe mag mein Lösungsweg durchaus richtig sein. Wenn ich aber mit den falschen Daten rechne, wird am Ende auch ein falsches Ergebnis die Folge sein. Daher ist der dritte Ratschlag von König Salomo von überaus großer Bedeutung, wo er uns sagt: Gedenke an ihn, deinen Schöpfer, in allen deinen Wegen. Dies meint, beziehe Gott in all deine Entscheidungen, die du triffst, mit ein. Bei diesem dritten Ratschlag geht es letztendlich darum, unseren Willen in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu bringen und ihm zu vertrauen, dass er für uns nur das Allerbeste will. An dieser Stelle wird von uns keine übermenschliche Leistung gefordert, sondern Gott streckt uns einfach hier seine Hand entgegen und sagt: Vertraue mir einfach. Ich meine es gut mit dir. Ich habe alle Daten und ich kenne auch alle Hintergründe. Wenn wir diese drei Ratschläge Salomos im Vertrauen auf Gott befolgen, dann werden wir auch die Erfüllung der damit verbundenen Verheißung dahingehend erfahren, dass er uns auf unserem Lebensweg recht führen wird. So wie es in einem kurzen Gedicht zum Ausdruck kommt, das überschrieben ist: Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg. Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg. Schritte wagen im Vertrauen, dass letztendlich er mich trägt. Schritte wagen, weil ich im Aufblick zu ihm nur sehen kann. Für mein Leben hat Gott einen Plan. Er sorgt für mich, gibt auf mich Acht, hat schon den nächsten Schritt bedacht, mein Vater, der mich liebet. Wir haben einen liebevollen Vater im Himmel, der stets um das Wohl seiner Kinder besorgt ist. Gleichzeitig wissen wir aber auch durch Gottes Wort, dass unser liebevoller Vater im Himmel hier auf Erden einen Gegenspieler hat, der in offener Rebellion gegen Gott und dessen Nachfolger Stellung bezieht. Dieser Gegenspieler, den uns das Buch der Offenbarung im Kapitel 12, Vers 9 als die alte Schlange, Teufel und Satan beschreibt, hat viele Verbündete, die es darauf abgesehen haben, denen das Leben schwer zu machen, die sich treu an Gott halten und ihm dienen wollen. Satan ist mit seinen Verbündeten ständig darum bemüht, Gottes Nachfolger in ausweglose Lebenssituationen zu bringen. Gott lässt diese Situation im Leben seiner Kinder aber auch bis zu einem gewissen Grad zu. Aber nur, um ihnen zu zeigen, dass er schon längst einen Ausweg und eine Hilfe für sie hat. Gott kommt dabei niemals in Verlegenheit. Wenn seine Kinder keinen Ausweg mehr sehen, dann hat er als ihr liebender Vater noch tausenderlei Wege, um sie aus dem Fangnetz Satans zu befreien. Die Bibel berichtet uns von vielen Personen, die Gottes Befreiungsaktionen in ihrem Leben immer wieder erfahren hatten. Eine unter den vielen Personen, wir hatten sie schon genannt, war König David. Im Buch der Psalmen können wir viel darüber lesen, wie König David gerade in den größten Nöten seines Lebens Gottes Hilfe immer wieder erfahren durfte. Und ich möchte dazu mal einen Psalm herausgreifen, den David geschrieben hat, und mit euch lesen. Es ist der Psalm 124. Ich lade euch wieder ein, eure Bibeln zur Hand zu nehmen und den Psalm 124 mit mir aufzuschlagen. Dieser Psalm ist in der Lutherbibel überschrieben: Ein Helfer in der Not. Es beginnt hier in Vers 1. Wäre der Herr nicht bei uns, so sage Israel. Wäre der Herr nicht bei uns, wenn Menschen wider uns aufstehen, so verschlängen sie uns lebendig, wenn ihr Zorn über uns entbrennt. So ersäufte uns Wasser, Ströme gingen über unsere Seele. Es gingen Wasser hoch über uns hinweg. Gelobt sei der Herr, dass er uns nicht gibt zum Raub in ihre Zähne. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel dem Netze des Vogelfängers. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir haben in Vers 1 gelesen, wäre der Herr nicht bei uns, so sage Israel. Der Name Israel steht in der Bibel für Gottes Volk. Er steht für Menschen, die zu Gott gehören, weil sie sich, so wie König David, ganz bewusst auf Gottes Seite gestellt haben. Durch ihre bewusste Entscheidung geraten sie jedoch in Satans Schusslinie und werden von ihm und seinen Mitstreitern angegriffen. Doch dürfen sie gleichzeitig wissen, dass die, die auf ihrer Seite stehen, mehr sind als die, die sich auf der Seite des Gegners befinden. Als die feindlichen Truppen der Aramäer die Stadt Dothan umstellten, um den Propheten Elisa gefangen zu nehmen, machte dessen Diener eine großartige Erfahrung, die wir im zweiten Buch der Könige im Kapitel 6 finden. Schlagen wir gemeinsam auf das zweite Buch der Könige, und dort das Kapitel 6. Und wir beginnen dort bei Vers 14. Da sandte der König von Aram, Rosse und Wagen hin und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Was sagte Elisa zu seinem Diener? Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Wie viele Engel hatten sich bei dem großen Kampf im Himmel auf Satans Seite gestellt? Ein Drittel. Und wenn wir jetzt die Rechnung machen, was blieb dann übrig? Wenn ein Drittel weggeht, bleiben noch zwei Drittel über, die treu auf Gottes Seite standen. Damals wurde Satan mit dem Drittel seiner Anhänger aus dem Himmel ausgeschlossen. Und zurück blieben ihm diese zwei Drittel, die treu auf Gottes Seite standen. Und diese treuen Engel stehen heute Gottes Kindern im Kampf gegen Satan und seinen Anhängern zur Seite, so wie wir es bei Elisa gelesen haben. Im Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 14 lesen wir von ihnen Folgendes. Schlagen wir auf den Hebräerbrief Kapitel 1 und lesen dort den Vers 14, was dort über die Engel uns berichtet wird. Hebräer Kapitel 1, Vers 14. Es heißt dort über sie, sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen? Darum fürchtet euch nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Wenn Satans Angriffe auch einem Wasserstrom gleichen, durch den er Gottes Kinder am liebsten ertränken möchte, so wie wir es im Psalm 124, den Versen 3 bis 5, wie aber auch im Buch der Offenbarung, Kapitel 12, in den Vers 15 lesen können, dann dürfen sie gleichzeitig wissen, dass Gott als ihr liebender himmlischer Vater gerade in solch gefahrvollen Situationen sie niemals allein lassen wird. Wir haben im Psalm 124, Vers 6 gelesen, gelobt sei der Herr, dass er uns nicht gibt zum Raub in ihre Zähne. Gemäß Vers 7 wird Gott es bewirken, dass seine Kinder aus dem Netz des Vogelfängers befreit werden, indem er selbst dessen Fangnetz zerreißt. Sind gegen dich schon einmal Menschen aufgestanden? Was macht man in solch einer Situation? Schlagen wir mal das zweite Buch der Chronik im Kapitel 20 auf, um zu erfahren, was König Josaphat in solch einer Situation gemacht hat. Zweites Buch der Chronik und dort das Kapitel 20. Und wir lesen dort die Verse 1 bis 12. Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch die Meoniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat: Es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres von Edom, und siehe, sie sind schon in Hazeson-Tamar, das ist En-Gedi. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen, und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn vorn im neuen Vorhof und sprach: Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Hast du, unser Gott, nicht Bewohner dieses Landes vertrieben von deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt: Wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen. Denn dein Name ist in diesem Hause, und zu dir schreien ist in unserer Not, und du wirst hören und helfen. Nun siehe, die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten, siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen uns auszutreiben aus deinem Eigentum, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Was machte König Josaphat, als er die Schreckensnachricht erhielt, dass gleich drei feindliche Heere miteinander auf ihn zukommen? König Josaphat machte das einzig Richtige, was man in solch einer Situation tun kann. In Vers 3 haben wir gelesen: Josaphat aber richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. König Josaphat verließ sich weder auf seinen Verstand, noch auf sein Heer, noch auf seine Wagen und Rosse, sondern er richtete sein Angesicht einzig und allein darauf, den Herrn zu suchen. Gott gibt uns im Buch Jeremia im Kapitel 29, den Versen 13 und 14, die großartige Verheißung: Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Ich denke, wir kennen diese Verheißung alle auswendig. König Josaphat wandte sich öffentlich vor dem ganzen Volk an Gott und betete. Worauf berief sich König Josaphat in seinem Gebet, das wir im Vers 6 gelesen haben? Wir finden dort vier bedeutsame Aussagen. Die erste Aussage lautet: Und Josaphat sprach: Herr, du Gott unserer Väter. König Josaphat berief sich in seinem Gebet auf den Gott seiner Glaubensväter. Was sagte Gott zu Mose, als er ihm am brennenden Dornbusch begegnete? Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Die zweite bedeutsame Aussage in Josaphats Gebet lautet: Bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? König Josaphat berief sich in seinem Gebet auf den obersten Herrscher im Himmel und auf Erden, über dem kein anderer mehr steht. Er ist die höchste Instanz im gesamten Universum. Die dritte Aussage König Josaphats lautete: Und in deiner Hand ist Kraft und Macht. König Josaphat berief sich in seinem Gebet auf den einen, dessen Macht und Kraft grenzenlos ist und für den es ein leichtes ist, dem Schwachen gegenüber dem Starken zu helfen. Und die vierte Aussage lautete: Und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. König Josaphat berief sich in seinem Gebet auf den Gott, der in der Vergangenheit immer wieder siegreich gegen die Feinde des Volkes Israel gestritten hatte. Dieser Gott hatte nie einen Kampf verloren. Und das hatte König Josaphat Mut gemacht. Die Aussagen im Gebet von König Josaphat erinnern sehr stark an die Aussagen von König David, die diese in seinem Dankgebet bezüglich der Gaben des Volkes für den Tempelbau vor Gott gebracht hat. Wir finden dieses Gebet im ersten Buch der Chronik, Kapitel 29. Schlagen wir auf das erste Buch der Chronik, Kapitel 29, und lesen dort die Verse 10 bis 12. Erstes Buch der Chronik, Kapitel 29, und dort die Verse 10 bis 12. Hier heißt es: Und David lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach: Gelobt seist du, Herr Gott Israels, unseres Vaters, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschest über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Weil wir wissen, dass wir einen so starken und mächtigen Gott auf unserer Seite haben, dem wirklich nichts unmöglich ist, heben wir unsere Augen auf zu ihm. Denn in uns ist keine Kraft gegen das mächtige Heer, das da herrscht unter dem Himmel. Wir wissen nicht, was wir gegen dieses machtvolle Heer ausrichten können. Aber wir wissen, dass wir einen Gott im Himmel haben, der auf unserer Seite steht und der machtvoll sich für uns einsetzt. Gott freut sich darüber, wenn Menschen in ihrer Not so zu ihm kommen, wie es König Josaphat getan hat, und ihr Herz vor ihm ausschütten. Doch er freut sich noch viel mehr, diesen Menschen in ihrer Not beizustehen und für sie siegreich in den Kampf zu ziehen. Er ruft ihnen zu, und wir haben diesen Text heute Morgen schon gehört, und ich habe mich sehr darüber gefreut, als wir ihn gleich zu Beginn des Gottesdienstes gelesen haben. Er steht in Jesaja 41, Vers 10. Und ich lese ihn jetzt noch einmal. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Welche Erfahrung durfte König Josaphat und mit ihm das ganze Volk am Ende machen? Sie machten die Erfahrung, dass Gott in seiner großen Macht für sie eingetreten ist und ihre Feinde besiegt hat. Und ich rate euch, heute Nachmittag vielleicht mal das Kapitel 20 in seiner vollen Länge zu lesen, um auch darüber dann zu erfahren, wie machtvoll Gott eingegriffen hat und seinem Volk den Sieg geschenkt hat. Sie standen nur da und sahen, was Gott für sie getan hat. Und so ist es dann manchmal auch in unserem Leben, dass wir nur mit offenen Augen, mit offenem Mund dastehen und staunen, was Gott in unserer schwierigen Lage für uns getan hat. Woher kommt unsere Hilfe? König David gibt uns im letzten Vers von Psalm 124, es ist der Vers 8, darauf die Antwort. Es heißt dort: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Diese Hilfe steht. Sie fällt nicht. Auf diese Hilfe können wir uns zu 100% verlassen. Diese Aussage ist das große Finale dieses Psalms. Sie ist wie ein gewaltiger Paukenschlag, der Himmel und Erde erbeben lässt. Wir wollen dieser mächtigen Aussage Davids im letzten Teil unserer Predigt noch ein wenig Aufmerksamkeit schenken und dazu unseren Blick auf einen Psalm richten, der sich ganz in der Nähe befindet. Es ist der Psalm 121. In der Einleitung wird uns zwar der Autor dieses Psalms nicht genannt, doch könnte er von seinem Inhalt her gesehen ebenfalls von König David stammen. Dieser Psalm beginnt in Vers 1 mit den einleitenden Worten: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Was hatte man damals auf den Bergen gemacht? Man opferte fremden Göttern. Diese Praxis fand man aber nicht nur bei den Heidenvölkern, sondern erschreckenderweise auch bei Gottes Volk. Lesen wir dazu ein paar Verse aus dem zweiten Buch der Könige im Kapitel 17 und dort die Verse 7 bis 12. Zweites Buch der Könige und dort Kapitel 17 und dort die Verse dann 7 bis 12. Denn die Israeliten hatten gegen den Herrn, ihren Gott, gesündigt, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und fürchteten andere Götter und wandelten nach den Satzungen der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte, und taten wie die Könige von Israel. Und die Israeliten ersannen, was nicht recht war, gegen den Herrn, ihren Gott, so dass sie sich Höhen bauten in allen Orten, von den Wachtürmen bis zu den festen Städten, und richteten Steinmale auf und Aschera-Bilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen, und opferten auf allen Höhen wie die Heiden, die der Herr vor ihnen weggetrieben hatte, und trieben böse Dinge, womit sie den Herrn erzürnten, und dienten den Götzen, von denen der Herr zu ihnen gesagt hatte: Das sollt ihr nicht tun. Was lesen wir im ersten der 10 Gebote? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Im Buch des Propheten Jeremia lesen wir eine interessante Aussage darüber, in Kapitel 3, im Vers 23. Schlagen wir auf den Propheten Jeremia und dort das Kapitel 3 und lesen miteinander den Vers 23. Es heißt dort: Wahrlich, es ist ja nichts als Betrug mit den Hügeln und mit dem Lärm auf den Bergen. Wahrlich, es hat Israel keine andere Hilfe als am Herrn, unserem Gott. Die Götter, denen man auf den Bergen geopfert hat, hatten keine Macht zu helfen. Sie konnten weder sehen, noch hören, noch sprechen, geschweige denn helfen. Es ist ja nichts als Betrug mit den Hügeln und mit dem Lärm auf den Bergen. Wahrlich, es hat Israel keine andere Hilfe als am Herrn, unserem Gott. Zurück nun zu Psalm 121. Wenn wir diese Verse im Zusammenhang lesen, wir werden es später dann noch tun, dann stellen wir fest, dass sie sogar noch eine etwas persönlichere Note haben als die Verse vom Psalm 124. Im Psalm 124, Vers 8, hatten wir am Ende gelesen: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Hier erleben wir Gottes Hilfe als ganze Gemeinde, so wie es zur Zeit König Josaphats war. Im Psalm 121, Vers 2 heißt es dagegen: Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Hier wird es also ganz persönlich. Und ich möchte euch an dieser Stelle auch eine persönliche Erfahrung erzählen, die ich gerade mit diesem Vers gemacht habe. Ich stamme nicht aus einer adventistischen Familie. In meinem Elternhaus wurde ich im evangelischen Glauben erzogen und dann mit 14 Jahren auch in der evangelischen Kirche konfirmiert. Zur Konfirmation erhielt jeder Konfirmand einen Bibelvers. Leider konnte man sich diesen Bibelvers damals nicht aussuchen. Aber dennoch hatte ich gehofft, vielleicht einen Vers aus dem bekannten Psalm 23 zu erhalten: Der Herr ist mein Hirte. Stattdessen bekam ich zu meiner Enttäuschung den Vers aus Psalm 121, Vers 2. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wie sollte dieser Herr, der so unendlich weit von mir entfernt war und der doch mit dem Erhalt des Universums jede Hände voll zu tun hat, sich gerade um mich kümmern, der ich doch in seinen Augen gerade mal die Größe eines Sandkorns oder vielleicht sogar nur eines Staubkorns habe? Die Folge davon war, dass ich diesen Vers in meinen jungen Jahren wieder gelöscht habe. Er ist regelrecht in Vergessenheit geraten. Erst einige Jahre später, im Alter von 21 Jahren, als ich damit begann, die Bibel für mich persönlich zu entdecken, erkannte ich langsam immer mehr diesen überaus kostbaren Juwel. Ich kam zu dem Schluss, wenn dieser Herr, der doch die Macht hat, das gesamte Universum unter seiner Kontrolle zu halten, wenn er das kann, dann dürfte es ihm doch auch nicht schwerfallen, sich um meine, im Gegensatz dazu, doch relativ kleinen Probleme zu kümmern und sie auch dann zu lösen. Und bis zum heutigen Tag durfte ich es immer wieder erfahren, dass er dies meisterhaft bis ins kleinste Detail versteht. Von daher kann ich auch heute mit den Worten des Apostels Paulus nur bekennen, die wir in Apostelgeschichte 26, Vers 22 finden, wo es heißt: Aber Gottes Hilfe habe ich erfahren bis auf den heutigen Tag und stehe hier und bin sein Zeuge vor Groß und Klein. Ja, ich kann es wirklich bezeugen, in den vielen kleinen Dingen des Lebens, den kleinen wie auch in den großen, dass Gott alles immer meisterhaft bis ins kleinste Detail gelöst hat. Wenn es auch nicht immer nach meinen Vorstellungen ging, so war es am Ende doch immer das Beste, was er für mich hatte. Nach den Aussagen der Heiligen Schrift wird am Ende die Zeit kommen, in der gottesfürchtige Menschen von jeder menschlichen Hilfe abgeschnitten sein werden. Viele werden dann vor irdischen Machthabern stehen müssen, um sich für ihren Glauben zu verantworten, so wie es damals auch die Apostel und Reformatoren in ihrer Zeit tun mussten. Deshalb müssen wir heute lernen, uns in allen Dingen ganz auf die Hilfe Gottes zu verlassen. Ich möchte die Gedanken der Predigt mit den Versen aus Psalm 27 zusammenfassen, der überschrieben ist Gemeinschaft mit Gott. Und ich lade euch ein, diesen Psalm mit mir zu lesen. Psalm 27. Er ist auch von König David geschrieben worden. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich zu dir rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab. Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Herre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Herr des Herrn. Amen.